Tradition trifft Geld, der Sportpodcast mit Jakob Süßmann, Philipp Seid und Lasse Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen zur inzwischen dritten Folge Tradition trifft Geld. Wieder mit mir,
Gude.
wieder mit mir, dem Adonis der drei hier. Genau, wir haben heute folgende Themen für euch. Wir wollen anfangen mit Eintracht Frankfurt, zurzeit vielleicht das heißeste Thema in Fußball Deutschland. Jakob, ich glaube, du hast mal wieder was vor dem Mikro, es rauscht.
Jetzt geht's.
Jetzt ist besser. Eintracht Frankfurt ist vielleicht heißeste Thema in Fußball Deutschland zurzeit, gerade was auf dem Transfermarkt abgeht und was in den Führungsriegen oder in der Sportdirektorenriege los ist. Ich sage nur Freddy Bobic und Hertha BSC. Ansonsten für euch ein bisschen Sport aus aller Welt, was so ansteht in den nächsten Tagen. Und von mir auch noch eine kurze Information zu von mir angeteaserten Cyclocross-WM, die ja am Wochenende stattgefunden hat. Da versorge ich euch natürlich mit Informationen, wie die Rennen abgelaufen sind, wer in den welchen Klassen gewonnen hat und wie unsere zwei deutschen Athleten jeweils abgeschnitten haben. Genau. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit Thema Nummer 1, Eintracht Frankfurt. Fangen wir mit den Transfers an, die im Wintertransferfenster getätigt wurden. Jovic zurück von Real Madrid, Bombending, ausgeliehen für ein halbes Jahr, hat auch sofort eingeschlagen. Da Costa und Chor nach Mainz ausgeliehen. Und man hat jetzt
Abgang von Bastos darf man nicht vergessen.
den Abgang von Bastos nach Brügge.
Brücke,
Und jetzt
nur
hat
Brücke, ja.
man einen jungen 18-jährigen Türken, dessen Name gerade entfallen ist, ablösefrei im Sommer gehört. Ali Akman oder sowas, oder?
Ali Akman, Riesentalent in der Türkei, spielt in der zweiten Liga, anscheinend umworben von sämtlichen Super League Teams und auch anderen Teams aus Europa. Also, es scheint ein heißer Deal zu sein, sage ich mal. Kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Ich meine, der ist jünger als wir alle. Wird, glaube ich, auch jetzt 19 im April. Und ich glaube,
Tja, da bin ich am nächsten dran noch.
mit einer zweistelligen Anzahl an Toren jetzt auch in der zweiten türkischen Liga ist doch nicht so schlecht für einen 18-Jährigen, der eigentlich noch A-Jugend bei uns spielen dürfte.
Genau. Ansonsten will ich einfach mal anfangen bei Philipp.
Genau,
Philipp.
man kann auch dazu sagen, was vielleicht auch ganz gut ist, so ein paar jüngere Spieler möchte man jetzt eventuell abgeben in die zweite österreichische Liga. Das gibt zwei Österreicher und ein Österreicher und einen Deutschen, die halt so im Kader dabei waren, einfach auch um den Jungs jetzt die Chance zu geben, woanders, eben die Gunst der Stunde vielleicht mal zu ergreifen und einfach auch zu einsetzen zu kommen.
Genau. Ansonsten würde ich mal Philipp mit einbinden, damit der nicht wieder nur ruhig ist. Philipp, wie bewertest du die?
Was prinzipiell lasse, müssen wir mal dazu sagen, jetzt auch nicht so schlimm ist.
Ja, was jetzt nicht so schlimm wäre, aber wir wollen ja nicht, dass er noch traurig
Nee, so wollen wir
ist.
nicht sein.
Philipp, wie bewertest du die Transferpolitik der Eintracht diesen Winter? Sind sie Transfergewinner, Transferverlierer? Was sind sie für dich?
Also mit Jovic ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Gewinn für die Frankfurter. Weil ich meine, er wurde von Real Madrid ausgeliehen jetzt im Winter. Und in Madrid hat er nicht so eingeschlagen. Der hatte, glaube ich, im ersten Spiel, wo er wieder zurück in Frankfurt war, hatte ich, glaube ich, fast genauso viele Tore wie in
Ja, okay.
Madrid die ganze Zeit. Deshalb, ja, ein Teil der Würfel ist halt wieder zurückgekehrt. Und ist, denke ich, schon wichtig. Also auf jeden Fall nur, wenn man sich nur den einen Transfer anschaut und denkt, dann sind die auf jeden Fall Gewinner.
Genau. Dann würde ich kurz meine Meinung dazu abgeben, bevor wir zum absoluten Eintracht Frankfurt-Experten in dieser Runde kommen. Und zwar gäb's einen Pokal für Wintertransferfenster-Sieger, dann hätte den Eintracht Frankfurt aus meiner Sicht absolut gewonnen. Man hat mit Da Costa und Chor zwei Spieler abgegeben, hat damit ein bisschen was am Budget einsparen können, ausgeliehen für ein halbes Jahr zu Mainz 05, die dort auch gleich zu Stammspielern geworden sind, was leider zeigt, in welch trauriger Lage Mainz ist. Man hat einen Jovic ausgeliehen, wieder für ein halbes Jahr, der in Real wirklich nicht glücklich geworden ist. Der kommt nach Frankfurt. Man hat sofort das Gefühl, er fühlt sich wohl, er lacht. Er zieht auch wieder einen Philipp Kostic mit hoch, der so ein bisschen im Loch steckte.
Absolut, ja.
Dann holt man den jungen Türken ablösefrei für den Sommer schon. Das ist schon klar. Dann hat man noch einen
Christopher
Juveličić.
Lenz haben wir
Genau,
vergessen.
Christopher Lenz kriegt man auch noch ablösefrei im Sommer. Ein Juveličić kommt im Sommer zurück, der bei Wolfsberg auch eine ganz solide Saison spielt, würde ich mal behaupten.
Absolut, absolut.
Ich glaube, man kann sich da noch auf einiges freuen. Frankfurt ist extrem attraktiv geworden für gute Spieler.
Nicht zu vergessen, ganz kurz, da muss ich einhaken gleich, Rodrigo Salazar,
Genau, den
der
haben sie
nach einer
ja auch
schweren
noch.
Zeit in Polen, wo letzte Saison ausgeliehen war, jetzt bei St. Pauli ausgeliehen, oder zu St. Pauli ausgeliehen ist, dort absolut gesetzt ist und jetzt auch am Wochenende, am Sonntag, beim 4:30 in Heidenheim in der 85. 4:3 sein zweites Saisontor erzielt hat, ganz wichtiger Treffer für Pauli, um da unten ein bisschen Luft wieder zu bekommen im Tabellenkeller. Sein erstes Tor hat er im Derby gemacht gegen den HSV. Also ich glaube, das ist auch einer, auf den man sich eventuell noch freuen könnte.
Definitiv, also da steht wirklich was Spannendes uns noch bevor, gerade für die nächste Saison. Und sagen wir mal, dass Frankfurt in die Champions League kommen könnte, dann sieht es ja nochmal anders aus. Dann wird es nochmal attraktiver für viele Spieler. Genau, und jetzt, Jakob, jetzt darfst du mal deine Bewertung abgeben als
Ja, also
großer Fan.
dann fange ich jetzt mal an, ne? Also um ehrlich zu sein, die Eintracht, die ist gerade ein bisschen so wie so ein schönes Stadium Sommer, sage ich mal, wo man sich einfach brutal drauf freut und hofft, dass mehr daraus werden kann. So ist es gerade ein bisschen bei der Eintracht. Es ist halt einfach, ihr wisst ja, wie es da saß, als man hat erst zwei Spiele verloren aus 19, das ist eine ordentliche Quote. Aber dann waren ja diese 7, 8 Unentschieden am Stück, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte, wo du einfach genug davon hattest, wo du gesehen hast, das ist absolutes Mittelmaß. Und dann auf einmal vor Weihnachten hat es eigentlich angefangen mit diesem unfassbar unglücklichen Unentschieden gegen Gladbach, wo du deutlich besser bist eigentlich und das Spiel locker gewinnen müsstest. Aber das war im Nachhinein so ein bisschen der Wachmacher. Ja, und seitdem die beste Bundesliga-Mannschaft im Januar, Transfergewinner, kann man glaube ich schon auch sagen, haben wir jetzt ausreichend schon analysiert. Ja, das macht Spaß gerade.
Definitiv. Dann kommen wir vielleicht zu etwas, was einem Eintracht Frankfurt-Fans das halt nicht so Spaß macht. Das sind die Diskussionen um Freddy Bobic. Hertha BSC hat Michael Preetz entlassen. Und das ist natürlich eine Position, in der jetzt natürlich darüber diskutiert wird, wer ersetzt Michael Preetz. Gehandelt wurde schon der Name Freddy Bobic, weil eben seine Familie in Berlin wohnt, Frau und Kinder wohnen in Berlin. Und dann sagen viele, ja, warum sollte er nicht hingehen? Jakob, warum sollte er nicht hingehen?
Sportlich für ihn wäre es ein unfassbar großer Rückschritt. Bei der Eintracht hat er was ganz Großes aufgebaut in den letzten, jetzt muss ich überlegen, wann ist er gekommen? 2015 ist er, glaube ich, gekommen, also in den letzten 5 Jahren. Er ist 2015 gekommen, also 16 war er schon dabei in der Relegation, soweit ich mich erinnern kann. Ah nee, da war noch Bruchhagen, der ist nach dem Relegationsjahr, ist er, glaube ich, gekommen. Also ist jetzt, glaube ich, seine 5. Saison. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, er hat dem Verein wieder richtig Leben eingehaucht. Wie du sagst, gerade ein bisschen so die heißeste Nummer in der Liga. Das schönste Mädchen in der Klasse, wie auch immer man das beschreiben will. Und ich glaube einfach, dass der Weg, für die Eintracht nicht vorbei ist, egal wo es am Ende der Saison auch enden wird, die ganze Geschichte. Ich glaube, da ist in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal ein absoluter Entwicklungsschritt möglich, wenn du die Mannschaft vielleicht auch mit Erfolgen größtenteils zusammenhalten kannst, nicht alle fünf Stars, sag ich mal, verkaufen musst, sondern vielleicht nur zwei verkaufen musst und die restlichen, wenn es dann wieder mit Zuschauern weitergeht, einfach binden kannst. Und jetzt zu Hertha zu gehen, ich glaube, das ist für ihn erstmal, natürlich vielleicht wäre es eine neue Herausforderung, aber ich glaube, in allererster Linie wäre es für ihn ein unfassbar großes sportliches Risiko. Weil wer sagt dir denn, dass du mit Lars Windhorst Erfolg haben wirst? Und nachher ist es so, dass Hertha, und ich glaube, das ist nicht ausgeschlossen, in den nächsten eineinhalb Jahren gar keinen Schritt nach vorne macht, sondern eher so einen Spieler wie Kunja oder so wieder abgeben muss, weil er keinen Bock mehr hat, weil es keine Charakterspieler sind. Und dann steht er vor dem Aus da und verspielt das alles, wie was er halt jetzt gerade in Frankfurt eigentlich sich aufgebaut hat. Deswegen, ich finde es, klar, Familie kann man sagen, ist ein Argument, aber ich glaube es auch, dass seine Kinder nicht mehr nur, nicht erst fünf sind. Also weißt du, was ich meine? Die sind jetzt schon, der ist jetzt schon seit 5 bis 10 Jahren, ist er schon nicht mehr in Berlin. Erst sein Engagement beim VfB, jetzt bei der Eintracht und jetzt auf einmal soll das Argument Familie kommen, weiß ich nicht. Finde ich, passt nicht ganz rein. Klar, er hat es nicht dementiert, er hat aber auch nicht gesagt, das macht aber Bobic ja sowieso nie. Also auch bei Spielertransfers, wenn irgendwas ganz heiß war, hat er es erst gesagt, wenn es quasi offiziell war und hat bis dahin immer die Ruhe bewahrt. Also ich würde erstmal jetzt noch ganz ruhig bleiben und warten, was die nächste Woche kommt. Sich da jetzt irgendwie ein bisschen Gedanken drüber zu machen ist. Ich habe es mir auch gemacht, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass es einfach verlorene, verschenkte Lebenszeit ist, sich darüber irgendwie einen Kopf zu machen.
Ja, definitiv. Genau.
Ähnlich ist auch das Ding mit Ben Manga. Ben Manga, für alle, die es nicht wissen, ist der, wo zusammen mit Bobic die ganzen Spieler an Land gezogen hat, ein ehemaliger Bundesliga-Profi, der Chef-Kaderplaner oder der Chef-Scout, besser gesagt, ist und als Sportdirektor bei Schalke gehandelt wird. Absolut absurd in meinen, also das ist fast noch absurder, finde ich. Einfach aus dem Grund, weil Bruno Hübner, der Sportdirektor bei der Eintracht, auch ein bisschen in die zweite Reihe zurückrutschen soll im Sommer. Dann wäre es vielleicht sogar eher eine Überlegung wert für Ben Manga, dass bei der Eintracht aufsteigen könnte. Also das finde ich noch krasser. Aber ja, am Ende kann man es leider eh nicht heben und wir warten einfach ab. Ja, wenn der Bubic dann nach Berlin gehen sollte und er sieht dann, dass seine Eintracht international spielen würde, ich glaube, dann würde es sich schon noch früh genug auch ärgern. Also von dem her, ja, ich bin da erstmal ganz entspannt.
Ja, genau. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Bobic mal gesagt hätte, er wolle nicht seinen Lebensmittelpunkt da haben, wo er arbeitet. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ob das Bobic war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Bobic war.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, dass er das mal gesagt habe, er wolle seinen Lebensmittelpunkt nicht dort haben, wo er arbeitet, was man ja auch verstehen kann. Weil wenn du einen Tag mit der Familie verbringen willst und sagen wir mal in Frankfurt wohnst und in Frankfurt arbeitest und dann brennt auf einmal irgendwo ein Feuer, quasi, sagen wir mal bildlich, musst du gleich, ruft man dich an und sagt, kannst du mal kurz vorbeikommen? Dann kannst du ja schlecht sagen, so ja, okay, ich kann jetzt nicht kommen. Und wenn du halt so diese... Wenn du diese Distanz hättest, deine Familie ist in Berlin, du bist für einen Tag in Berlin und machst was mit deiner Familie und in Frankfurt ruft, aus Frankfurt ruft einer an und sagt, wir brauchen dich hier und es ist nur so ein halb wichtiges Thema, dann kann er sagen, das kriegt er auch alleine hin, ich bin jetzt bei meiner Familie. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die Bobic haben will. Ja, jetzt darfst du wieder.
Genau, das sind auch noch zwei andere Argumente dabei. Erstens mal glaube ich einfach, dass das mit der Distanz, also Berlin, Frankfurt ist jetzt nicht unerreichbar, das sind mit dem Auto, sag ich mal, 3-3,5 Stunden. Und wenn er dann, ganz ehrlich, dann macht halt einen Deal irgendwie, dass er mal 2 Tage nach Berlin darf. Und ich meine, er muss ja, ist jetzt nicht kein Trainer oder so.
Das heißt, nee, der wird auch viel in Berlin sein.
Klar. Aber ich meine, er wird ja jetzt schon ab und zu in Berlin sein. Und wie du sagst, er wird auch in Frankfurt eine große Wohnung haben, wo vielleicht dann seine Frau mal ein paar Tage rüberkommen kann.
Genau.
Also mit dem Heli bist du wahrscheinlich von Frankfurt in Berlin in einer Stunde oder in anderthalb. Also ganz ehrlich, wäre für mich kein Argument, wo wirklich zieht. Also weil so lange jetzt irgendwie in dem Verein zu sein und dann auf einmal, weil irgendwo ein Bericht kam, finde ich nicht ganz stimmig. Klar, du hast da viel Geld und alles gut und gut, aber ich meine, in Eintracht hat er absolute Ruhe, da kann er machen, was er will. Da gibt es kein Klinsmann, ist er nicht, kein Lehmann, kein Windhoff, der dir irgendwie sagt, jetzt muss, sondern das sind ein, zwei vielleicht, die noch vor ihm gestellt sind, die sagen, okay, hier so und so viel Geld hast du zur Verfügung. Und ich finde, es ist eigentlich auch das, was Bobic ausmacht, dass er eben keine fertigen Spieler kauft, sondern dass er junge Spieler für kleines Geld holt, wie es ein Rebic war, wie es ein Aller war, wie es ein Jovic war, und so weiter und so fort. Da kann man ja noch fünf, sechs, sieben andere aufzählen, Dika, Hinti. Das ist ja eigentlich so ein bisschen sein Stil der letzten Jahre gewesen, deswegen weiß ich nicht. Ich finde, man sollte da einfach mal ein bisschen den Ball flach halten und abwarten, wo es hingeht.
Genau. Dann wollen wir natürlich auch noch Philipps Meinung dazu einholen, zu Bobic.
Ja, was haben wir jetzt? Sie hat jetzt schon das Großteil gesagt, da kann man nicht so wirklich viel dazu ergänzen. Ja, der hat mit seiner Familie hat auf jeden Fall eine Verbindung nach Berlin und auch früher bei Hertha gespielt, also auch schon eine Vorgeschichte da, aber ja, wird spannend zu sehen, dass es sich noch entwickelt.
Zumal man vielleicht auch noch anmerken muss, dass so ein Posten als Sportdirektor ist ja nicht, ah, okay, ich gehe morgens um 8 Uhr ins Büro, ich gehe morgens um, komme abends um 5 Uhr heim, sondern das ist es ja nicht. Also, ich meine, da bist halt auch mal zwei, drei Tage unterwegs irgendwie zu Verhandlungen mit irgendeinem Spieler, so wie es mit Ali Akman, da muss auch jemand in die Türkei fliegen und mit dem persönlich verhandeln, den du in den Vertrag vorbeibringst, dass du den unterzeichnen kannst. Solche Sachen, der ist ja Bobic auch eingespannt. Also es ist jetzt nicht so, dass du in der Position irgendwie von morgens bis abends geregelte Arbeitszeiten hast und dann war ich hier, da bin ich für meine Familie da. Das ist ja auch nicht der Fall. Also das stellt man sich, finde ich, ein bisschen zu leicht vor, was auch immer da jetzt von das Sportbild irgendwie gekommen sein soll, ohne Medien, Medien sage ich schon, ohne Quellen. Einfach mal abwarten. Ja, und schauen, was passiert. Am Ende kannst du es eh nicht heben. Klar, für die Eintracht wäre es ein Riesenverlust, aber Bobic kann sich da jetzt ein Denkmal erbauen, hat, wie gesagt, absolute Rückendeckung, Ruhe hat er im Verein. Eigentlich genau das, was du brauchst, um gut zu arbeiten. Ja, einfach abwarten, würde ich sagen.
Genau. Gut, dann das.
Ein Punkt sollten wir vielleicht mal noch anmerken. Wie sieht es mit der sportlichen Situation aus?
Auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen.
Ach, Lasse, du, jetzt glaube ich dir schon das
Ich
Wort, du bist ja unser Moderator.
alter
Bin ja
Moder.
nur Co. und Philipp ist Coco.
Ich als alter Überleitungskönig wollte gerade sagen, von einem Sportfunktionär, der ehemals ein Megasportler war, zur sportlichen Situation in Eintracht Frankfurt.
Boah.
Ich bin so gut.
Philipp, das kannst du mal merken für dein Deutsch-Abi, solche
Brauche ich
Übergänge.
nicht.
Aber du musst ja gar kein Schreiben. Ah, es waren noch Zeiten.
Dann kommen wir mal von einer, von einem, jetzt habe ich den Faden verloren, gebt mir 5 Sekunden, ne, 3, 4, 5.
Wir sind bei der sportlichen Situation
Genau,
angelangt. Den Übergang hast du schon gemacht.
von einem Transfer-Champion zum sportlichen Ziel Champions League. Ist sie möglich für Frankfurt?
Philipp.
Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es ja ziemlich gut aus, aber ich glaube, dass ich dann noch ziemlich was tun kann. Also, wenn ich mal ehrlich bin, jetzt nicht unbedingt schwarz zu malen, aber klar, sie werden auf jeden Fall einen Europapokalplatz bekommen. Außer Frage, aber ich bin jetzt auf Tabellenplatz 4 und das ist halt, ich glaube, ich meine, die sind ja alle nur einen Sieg voneinander entfernt. Gladbach hat 32 Punkte, genauso wie Dortmund. Und die Eintracht 33 mit einem Sieg werden sie ungleich zur Zeit wie mit Wolfsburg. Es wird sehr, sehr spannend noch werden. Vor allem die Frankfurter haben jetzt auch einen harten, ich sage jetzt mal hart, also das nächste Spiel wird nicht so hart gegen die TSG. Können auch nicht so arg, aber dann die Bayern.
Okay.
Kommt da noch was? Also,
Nee, dann kommt noch Köln.
ja, Hoffenheim,
Ja.
Köln und dann die Bayern.
Köln. Ja, okay. habe ich gerade, hab gerade ist
auch nicht schon gegangen.
Ja, aber die anderen müssen auch zum Beispiel noch alle gegen Bayern ran,
ja,
weißt du, ich
das ist
meine,
auch so eine
also.
Frage, aber es, weil man gibt es ja so kleine Wunder, was ich natürlich nicht wünschen würde, aber ja.
Ja, es ist, ich glaube, was Philipp sagt, ist absolut richtig. Und ich glaube auch, dass eben der Druck da gar nicht so in der Mannschaft drinsteckt. Klar, das hat ja Hinti auch schon dann vor ein paar Wochen gesagt, das Ziel ist schon, nach Europa zu gucken. Hinti, der sich im Prinzip im Übrigen überragend persönlich, finde ich, als Figur nochmal weiterentwickelt hat. Das ist ein richtiger Leader auf dem Platz, wie der die Jungs führt. Also für mich ist er gerade eigentlich der heißeste Kandidat aufs Kapitänsamt im Sommer, weil Hütter will sich ja jetzt erstmal nichts festlegen bis Sommer. Genau, so viel dazu. Ich glaube halt einfach, ich habe es mit meinem Bruder letzte Woche schon davon gehabt, gerade, finde ich, sollte man sich einfach wirklich gar keinen Kopf drüber machen. Lass die Jungs einfach rennen. Lass sie raus, lass die rennen. Die haben so viel Spaß am Fußball. Die haben mit André Silva in der aktuellen Form den zweitbesten Stürmer der Liga. Im Moment ist er stärker als Arland. Dann hast du mit Jovic ein absolutes Juwel nochmal hinten dran, der jetzt hier ein halbes Jahr nochmal richtig Hütten reinballern kann, zusätzlich zu André Silva. Deswegen bilden sie ja mittlerweile schon den zweitbesten Angriff der Liga, meine Adler. Ja, also das System ist extrem variabel durch Jovic geworden. Du kannst mit einer Doppelspitze spielen, du kannst Jovic auf der 10 einsetzen, du kannst ihn von der Bank bringen. Du kannst auf eine Viererkette dadurch wechseln, du kannst eine Fünferkette spielen, du kannst Silva und Jovic so ein bisschen als rotierendes Stürmersystem spielen. Da gibt es mit Barkok, mit Younes dahinter, der auch viele Positionen begleiten kann. Also, das macht einfach gerade Spaß und Freude und deswegen, das ist das, was ich meine. Du musst jetzt einfach mal spielen lassen. Du hast mittlerweile ein paar junge, talentierte Spieler drin, wie Barkok, wie ein Kika, wie ein Chipril So, der 23 ist, eben ein Jovic. Also das macht halt einfach Spaß, den zuzugucken. Mit Erik Dohm hast du noch einen Weltmeister, der auch nicht ganz zu Unrecht Weltmeister geworden ist, also der einfach auch ein bisschen schon was gesehen hat in dem System. Dann hast du eben deine alteingesessenen Hasen, wie Hasebe, wie Trapp, wie mittlerweile auch ein Hinteregger. Ja, also die Mannschaft ist, glaube ich, einfach sehr harmonisch. Lasse, du hast ja heute auch dieses schöne Ding da geschickt von Touré, der geschrieben hat, I wish you a girlfriend who hugs you like Hinti, nach seiner Vorlage für Hinteregger am Samstag gegen die Hertha, wo sie sich dann herzlich umarmt haben und alle sind dabei und ich glaube einfach in der Mannschaft passt extrem gut und deswegen da ist viel drin und klar, jetzt bist du da oben drin, jetzt willst du nicht mehr rausrutschen, aber am Ende des Tages, ob du dann in der Europa League landest, ob tatsächlich für den großen Coup für das kleine Wunder schon fast reichen würde oder sollte in der Champions League oder du am Ende vielleicht dann doch nur Achter wirst, weil du eine Durststrecke hast, was ich glaube gerade das unrealistischste Szenario ist, muss man einfach abwarten und ich glaube, wie gesagt, lass die Jungs einfach frei und lass sie rennen und dann wird man sehen.
Genau, so sehe ich es auch. Also man ist...
Eine kleine Analyse hier am Rande.
Ja, die kleine Analyse, die kann ich nur so bestätigen. Da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Sportlich gesehen ist da sehr viel drin, sehr viel Flexibilität inzwischen. Man kann einiges machen. Es wird noch viel dazukommen. Es ist eine sehr spannende Sache, wo es jetzt hingeht für die Eintracht. Ob es zum Coup Champions League reicht, ob es in die Europa League geht oder ob man in die Conference League geht. Wo man dann wahrscheinlich Titelanwärter Nummer 1 wäre wahrscheinlich.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht unbedingt. Da hast du dann auch den 7. /6. aus England und Italien dabei. Aber die Super, die Conference League, aber das wäre, glaube ich, ein extra Thema, die ist gar nicht so unattraktiv. Da sind auch ein paar Meister dabei und so klar, du hast so ein paar, da kann es sein, du spielst in Teheran oder was weiß ich. Aber für uns Eintracht-Fans wäre das ja kein Problem. Also
wir planen
ja schon eine Auswärtsfahrt zu David Abraham nach Argentinien. Das heißt, dann schaffen wir es auch nach Teheran. Und die Euroleague wird ja auch auf 32 Teams verkleinert, was, finde ich, auch ein gutes Modell ist. Und so weiter. Also das heißt, der Wettbewerb ist nicht so unattraktiv, wie ich am Anfang gedacht habe. Der ist schon wirklich nicht schlecht.
Die können.
Also der ist eher fast jetzt so wie die Europa League, vielleicht ein Tick schwächer als jetzt die Europa League. Und die Europa League, finde ich, wird eher aufgewertet, weil das Leistungsgefüge einfach größer ist. Das gleiche gilt auch für die Champions League. Also im Prinzip, ja,
genau.
Klar, es geht am Ende ums Geld, aber sportlich ist es gar nicht mal so blöd, dieser dritte internationale Wettbewerb.
Ich würde dich hier einfach mal unterbrechen und sagen, das machen wir mal als extra Thema. Und
ja, klar.
Begeben uns zum Sport aus aller Welt oder machen wir erst Zyklocross?
Ich muss noch, Lasse, ich muss noch ganz kurz die Anekdote, glaube ich, erzählen, wo ich euch auch letzt davon berichtet habe.
Genau, dann erzähl mal deine Anekdote.
Die muss ich noch kurz loswerden an unsere Zuhörer. Also es ist so gewesen, es war 2017, Anfang 2017, mein Bruder, mein Vater und ich waren bei der Eintracht noch mit einem Verwandten von uns, den ihr auch kennt, dann sind wir heimgefahren, oder sind wir nach dem Spiel, es war eine 2-0-Niederlage mit Platzverweis für Abraham, verschossenem Elfmeter gegen Ingolstadt damals noch in der Bundesliga. Dann sind wir heimgefahren mit dem Bus und wir saßen, das ist so eine Geschichte, die erlebst echt nur bei der Eintracht, saßen im Bus Richtung Bahnhof und dann saß so ein, wie alt war er, 65- bis 70-jähriger Frankfurter, echter Frankfurter neben uns und hat mit uns geschwätzt. Mit mir und meinem Bruder gefragt, ob wir auch Fußball spielen und so weiter. Und dann hat er, kurz bevor wir gegangen sind, hat er gesagt, Jungs, ich sag euch eins, entweder wir steigen richtig ab und spiele in der vierten Liga oder was weiß ich, oder wir schaffen es und spiele in ein paar Jahren Champions League. Klar, das will ich jetzt nicht überbewerten, aber das ist so eine Begegnung, die ist schon hängen geblieben, weil wenn du danach guckst, in der gleichen Saison, Pokalfinale, Jahr drauf, Pokalsieg, dann diese fantastische Euroleague-Reise, wo du eigentlich locker Sieger hättest werden können, wenn du einfach nur ein bisschen mehr Glück gehabt hättest. Dann letztes Jahr auch wieder Pokal-Halbfinale und jetzt einfach diese unfassbar gute sportliche und wirtschaftliche Situation im Verhältnis zu anderen Vereinen in Corona. Also es ist auf jeden Fall, wenn man das so sagen kann, der positive Weg, den uns der Herr damals aufgezeigt hat, eingeschlagen worden. Und wie es jetzt weitergehen wird, werden die nächsten Wochen zeigen und Monate, wie gesagt, einfach abwarten. Aber ich glaube, das ist schon ganz interessant, wenn man sich das dann mal so mit ein paar Jahren Verzögerung, wo man so eine graue Maus in der Liga war und jetzt einfach das Spaß macht und man stolz drauf sein kann, Fan von dem Verein zu sein, auch politisch etc. Genau, das wollte ich gerade nur nochmal teilen, weil ich es einfach eine ganz witzige Geschichte fand.
Genau. Dann würde ich mit der Cyclocross-WM weitermachen und danach zum Sport aus aller Welt kommen, der ja auch so ein bisschen als Vorschau da ist, was noch so ansteht in der nächsten Woche.
Wolltest du es nicht andersrum machen, Lasse?
Woche.
Weil
ja, ich dann noch von der Chronologie her finde ich es so besser. Das Cyclocross-WM dauert
okay,
nicht lange.
Dann, komm.
Ich rassel kurz alles runter.
Klar,
genau. Dieses Wochenende fand am Samstag und am Sonntag in belgischen Ostende die Cyclocross-Weltmeisterschaften statt. Wer nicht weiß, was Cyclocross ist, du hast ein Rennrad mit ein bisschen breiteren Reifen und Profil drauf und fährst damit über Stock und Stein. Zuschauer waren leider keine zugelassen, was wirklich traurig ist, weil da pilgern wirklich 5.000 bis 10.000 Leute oft an die Strecken in Belgien und den Niederlanden und machen da richtig Rambazamba, also da ist richtig was los. Cyclocross ist von Belgiern und Niederländern dominiert. Fangen wir an mit den U23 Weltmeisterschaften. Die U19 Meisterschaften wurden leider abgesagt aufgrund von Corona. Bei den U23 Damen gab es einen Doppelsieg der Niederländerin. Da hat gewonnen die Femme van Empel. Das ist eine 18-jährige Niederländerin mit 3 Sekunden Vorsprung auf Annemiek van Alphen. Und Dritter wurde Blanka Katawas aus Ungarn, die mit 9 Sekunden Rückstand auf Platz 3 fuhr. In der U23-Klasse gab es leider aufgrund von Corona keine deutsche Beteiligung. Genau, dann kommen wir gleich zu den Elite-Frauen. Dort ist die Titelverteidigerin, ging als Titelverteidigerin rein Celine de Carmen Alvarado aus den Niederlanden. Die konnte ihren Titel allerdings nicht verteidigen, sie ist nur Sechste geworden. Gewonnen hat Lucinda Brandt aus den Niederlanden vor Annemarie Worst mit 8 Sekunden Rückstand, ist diese Zweite geworden. Und Denise Betzma ist auf Platz 3 gefahren mit 19 Sekunden Rückstand. Und oh Wunder, es ist ein Dreifachsieg für die Niederlande geworden. Alle 3 Medaillen gingen an die Niederlande. Beste Nicht-Benelux-Fahrerin war Clara Hossinger aus den USA, die mit 52 Sekunden Rückstand hinter Lucinda Brandt ins Ziel kam. Hier bei den Damen allerdings war eine deutsche Fahrerin am Start. Elisabeth Brandau wurde hervorragend die Neunte und ist damit zum dritten Mal hintereinander jeweils in die Top Ten gefahren, was nicht selbstverständlich ist als Deutsche inzwischen. Die glorreichen 60er, 70er, 80er Jahre sind leider vorbei, wo Deutschland mit dominiert hat. Genau. Dann ins U23-Rennen der Herren. Hier wieder leider ohne deutsche Beteiligung. Gewonnen hat Pim Roha aus den Niederlanden, der 19 Jahre alt ist, vor seinem Landsmann und Titelverteidiger Ryan Kamp. Dritter mit einer durchaus soliden Leistung, auch als Titelanwärter reingegangen ist, Timo Kielich aus Belgien, der wenigstens sein Heimatland bei der Heim-WM in Ostende noch repräsentieren konnte auf dem Podium. Dann zum wohl größten und wichtigsten Rennen dieses Wochenendes, das Männerrennen. Der große Showdown von Mathieu van der Poel und Wout van Aert stand an. Die beiden haben in den letzten Jahren die Cross-Szene dominiert und haben sich seit 2015 die Cross-WM-Titel untereinander aufgeteilt. Beide standen vor der WM jeweils bei drei Titeln. Das heißt, hierbei ging es darum, wer holt seinen vierten Titel und steigt damit in eine Riege der Leute auf, die vielleicht zu den Unsterblichen der Szene gehören. Genau, das Rennen ging gut los. Also was heißt, ging gut los? Van der Poel und Van Aert konnten sich sofort absetzen von einer größeren Gruppe Belgier, wo Ton Arts und Michael van Turenhout und so drin waren. Sind sehr schnell weggekommen. Dann hat Van der Poel ein, zwei Fehler eingebaut und Van Aert konnte sich ein wenig absetzen, hatte dann zum Beginn der dritten Runde bereits 12 Sekunden Vorsprung, hatte allerdings in der dritten Runde einen Platten am Vorderrad und Van der Poel konnte diese 12 Sekunden dann sehr schnell aufholen, ist vorbeigezogen und hat selber einen relativ großen Vorsprung rausgefahren, den er auch bis zum Schluss verteidigen konnte und somit seinen vierten Titel holen konnte nach 2015 und 2019 und 2018 hat er also dieses Jahr, 2019, 2020 und 2015, genau, hat er seinen vierten Titel geholt, den dritten in Folge. Wout van Aert, der von 2016 bis 2019 ein Abonnement auf den Weltmeistertitel hatte, wurde Zweiter und holte sich Silber mit 37 Sekunden Rückstand und dann gefolgt von seinem Landsmann Ton Arts, der Dritter wurde mit einer Minute und 24 Sekunden Rückstand. Hier war der beste Fahrer, der nicht aus Belgien oder Niederlande kam, Tom Pidcock, der mit 1,37 ins Ziel kam und heute dann auch offiziell bekannt geben konnte, dass er einem der größten Radteams zustößt und zwar fährt er auf der Straße ab sofort wie die Ineos Grenadiers, die besser bekannt sind als das Team Sky. Aus deutschsprachiger Sicht ist hier zu sagen, dass Sascha Weber, unser deutscher Fahrer, auf Platz 34 fuhr, mit ein bisschen Pech. Marcel Meissen, der beste deutsche Fahrer, den wir zurzeit haben im Crosssport, konnte leider nicht teilnehmen aufgrund von einer Formschwäche und einer Infektion. Hierbei ist hervorzuheben, dass es keine Corona-Infektion war. Aber er konnte sich nicht richtig vorbereiten, war in einem Formtief und hat eben nicht teilgenommen an den Weltmeisterschaften. Dann haben wir noch den deutschsprachigen Australier Heinrich Hausler dabei gehabt, der seine erste WM bestritt im Cyclocross im Alter von inzwischen 36 Jahren, soweit ich weiß, und ist erst auf einen soliden 36. Platz gefahren. Genau, das wäre dann die Berichterstattung und Zusammenfassung der Cyclocross-WM 2021. Dann von Cyclocross-WM fahren wir doch ganz schnell rüber durch den Dreck nach Australien übers Meer zu den Australian Open, die jetzt anstehen, oder?
Ja.
Genau. Habt ihr euch ein bisschen damit auseinandergesetzt? Ja,
das ist das erste Sportevent, das wieder auf Zuschauer zulässt.
Genau. Es sind insgesamt 30.000 Zuschauer pro Tag und insgesamt erwartet man 390.000 Zuschauer innerhalb der ganzen Tage, wo die Australian Open stattfinden. Meiner Meinung nach sendet das kein gutes Signal. Natürlich lässt man in Australien keine Ausländer rein. Also man ist abgeriegelt und wenn man rein will, dann hat man ganz viele Regeln und muss so und so lange in Quarantäne und sich alle 2 Tage testen lassen. Aber ich finde es trotzdem kein gutes Signal an die Außenwelt, dass man so viele Zuschauer zulässt. Was ist eure Meinung zu so vielen Zuschauern?
Ja, es wird ziemlich viel über Solidarität geredet und dann ist es halt ja nicht ganz so solidarisch, meiner Meinung nach. Aber ja.
Genau. Die Teilnahme an der Australian Open haben ja, glaube Rafael Nadal und Roger Federer werden nicht teilnehmen, aber Novak Djokovic wird am Start sein und auch unser Deutscher Alexander Zverev sowie Dominic Thiem, womit wir eigentlich so die 3 bekanntesten und vielleicht die großen Favoriten auf den ersten Grand Slam-Titel dieses Jahr hätten. Genau, das wäre das Erste, was wir besprechen. Genau, die Australian Open, die beginnen am 8. Februar, also in 7 Tagen jetzt. Wir haben heute den 1. Februar 2021. Genau. Dann, was steht noch an? Und zwar beginnen auch noch am 10. Februar, also in wenigen Tagen, nächste Woche ist es schon, die Biathlon-Weltmeisterschaften im
Jungs,
slowenischen
ganz kurz,
Pokljuka.
ich war noch weg, ich war kurz weg
Habt
beim
ihr.
Tennis. Irgendwie bin ich rausgefallen aus unserer Aufzeichnung. Ich wollte nur noch anmerken, also ich
Ja.
glaube, also ich bin jetzt kein, ich habe früher mal als Kind selber gespielt, bin jetzt kein ausgewiesener Tennis-Experte, aber natürlich so ein paar Dinge folgt man schon mal. Aber was ich noch mitbekommen habe, dass ja auch, glaube ich, Nadal und Federer nicht teilnehmen werden. Das sind eigentlich solche Spiele, die man dann sich gerne mal anguckt, auch wo man halt mal sagt, ja komm, dann mach mal das DAZN oder Eurosport an, aber da fehlt natürlich dann, glaube ich, schon wieder ein bisschen der Glanz. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß nicht, ob ihr es analysiert habt, mal eine Chance für unseren deutschen Zverev, sich in großen Turnieren endlich mal ein bisschen zu raffen. Habt ihr davon geredet?
Genau.
Ah,
Ja, wir
okay.
haben es kurz angeschnitten, das mit Djokovic, Thiem und Zverev, das sind die großen 3 Favoriten auf den Titel dieses Jahr zum
Beim
ersten
Team,
Grand
was
Slam.
wir für ähnliche Gedanken haben, das ist ja
Und
wirklich gruselig.
naja, absolut, wir denken quasi, wir sind ein Gehirn in zwei
Hilfe.
verschiedenen Körpern. Nee, natürlich, ich schätze mal, wir drücken alle 3 fest die Daumen für Alexander Zverev, dass er es dieses Mal schafft. Er war ja letztes Jahr schon knapp davor bei den US Open mit einem extrem spannenden Spiel, wo er leider dann Dominic Thiem unterlag, kurz vor Schluss.
Gut, dann Biathlon wolltest du machen, ne?
Genau, Biathlon-WM steht auch noch an, vom 10. Februar bis zum 21. Februar im slowenischen Pokljuka. Und das deutsche Aufgebot wurde ja bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr es
Schempp
schon
hat doch die
gesehen
Karriere
habt
beendet, oder?
oder ob ich
Gerade zum Thema Biathlon.
es. Ja, oder ich weiß nicht genau, ob er es beendet hat oder
Nee,
ob er
nee,
gerade eine
der war
Verletzungspause
dann
hat.
im
Aber ich meine, er hat es beendet.
IBU Cup heißt, glaube ich.
Ja, IBU
Genau,
Cup, die
und
zweite Liga.
jetzt hat
Dann
er
hat er seinen.
aufgehört. Hat er gepostet auf Facebook, habe ich gesehen.
Okay.
Genau.
Das habe ich noch nicht gesehen. Dann können wir es ja hier verkünden. Heiße News, heiß wie Frittenfett. Simon Schemp beendet seine Karriere. Doch auch recht erfolgreich gewesen. Paar WM-Medaillen, Olympiamedaillen
Absolut.
geholt. Lange der beste deutsche Läufer gewesen,
Nichts
den wir haben.
hinzuzufügen.
Oder hatten. Wir haben ihn ja leider nicht mehr. Genau, das deutsche Aufgebot. Es werden nur 10 der Stadt, zwölf, maximal 12 möglichen Athletinnen und Athleten nach Pokljuka fahren. Und dann würde ich einfach mal mit dem Aufgebot der Frauen beginnen, die mit Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz und Franziska Preuß an den Start gehen werden. An sich mit Denise Herrmann und Vanessa Hinz und Franziska Preuß hat man auf jeden Fall 3 Athletinnen, die für Einzelmedaillen gut sind. Und auch in der Staffel kann einiges gehen, würde ich mal sagen, von den
Das
Namen
auf jeden
her.
Fall. Vor allem deine sehr talentierte und junge, die Janina Hettich, die hat, die ihre extreme Stärke ist, das Linienschießen. Da hat sie, glaube ich, nur eine Fehlschussquote von höchstens 5%, und das ist extrem stark für so eine junge Athletin. Also da können wir uns vielleicht ein bisschen was
Nee, das
drauf
ist krass,
freuen.
wie bei dir beim Bierpunkt.
Ja, du weißt noch, mit der Brille wird's.
Den ich Hermann hätte,
Genau.
glaube läuferisch fast die beste Biathletin, glaube ich, im ganzen Feld.
Ja.
Das ist natürlich
Die kommt ja
genau
vom
nicht drin vom
Langlauf.
Langlauf. Ist dann, glaube ich, gerade auch in diesen langen Rennen, also oder halt in längeren Rennen, glaube ich, schon ein Riesenvorteil. Oder mit, weißt du, wenn die sich halt konzentriert am Schießstand, dann kann die eigentlich keiner schlagen. Also ich glaube, wie du sagst, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, Tagesform einfach abhängig, wie es da aussieht.
Na, wer kriegt denn da
Mein Bruder
Besuch?
kommt vom Joggen.
Ah, okay. Genau. Ja, Vanessa Hinz hat zwar die interne WM-Norm verpasst, darf aber trotzdem mit und muss oder wird und will ihren Titel im Einzel verteidigen. Vanessa Hinz ist ja die aktuelle Einzelweltmeisterin. Genau, dann kommen wir doch glatt von den Frauen zum schwächeren Geschlecht. Den Herren ein bisschen Emanzipation hier reinbringen. Die starten mit der Mission Verteidigung bzw. Verbesserung ihrer Staffelplatzierung auf jeden Fall mal. Letztes Jahr die Bronzemedaille geholt in der Staffel, aber einer dieser Bronzestaffel wird nicht dabei sein. Philipp Horn wurde überraschend nicht mit in den Kader aufgenommen. Er hat ja auch die Qualifikationsnorm verpasst, aber auch zwei weitere, die mit dürfen, haben die diese Norm verpasst. Ich lese euch kurz das vor, wer mit darf. Und zwar mit am Start sein werden Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Arndt Peiffer und Roman Rees. Und sowohl Roman Rees als auch Johannes Kühn haben die WM-Norm eigentlich nicht geschafft, fahren aber trotzdem mit. Die richtige Entscheidung, Horn nicht mitzunehmen und Rees und Kühn dafür?
Ich meine, der Bundestrainer hat sich bestimmt was dabei was gedacht, aber
Der kennt sie besser als wir.
ja, das wieso, aber vielleicht der Biathlon und die Biathleten in Deutschland ist gerade ein bisschen schwerer, die Ergebnisse haben nicht so gepasst, aber in der letzten Zeit wurde es besser, vor allem durch Arndt Peiffer. Ja, wenn die sich ein bisschen zusammennehmen beim Schießstand, dann könnte es auf jeden Fall mit der Bronzemedaille wieder was in der Staffel werden. Aber es sind natürlich auch die starken Norweger wieder dabei, und das, ja.
Ja, dann fällt dir noch irgendwas ein, was wir anteasern könnten für dieses Wochenende und diese Sportwoche, Philipp? Hast du noch was auf
In
dem
Amerika
Schirm?
ist, glaube ich, irgendwas, oder?
Oh, daran habe ich tatsächlich echt nicht mehr gedacht, um ehrlich zu sein. Aber dann machen wir damit das dann zu und beginnen jetzt unser letztes Thema. Und zwar der Super Bowl steht an. 8.
Eins muss man noch
Februar.
anmerken, wichtig.
Ja. Yes.
Jakob, jetzt lässt du uns aber sitzen hier. Was ist denn da los? Ja, naja, dann machen wir einfach mit dem
Ja,
Super Bowl weiter,
dann
bis
auch
er
so.
wiederkommt, oder? Genau. 8. Februar. Es ist Super Bowl-Tag. Die Tampa Bay Buccaneers empfangen als erstes Team überhaupt in einem Super Bowl in ihrem eigenen Stadion die Kansas City Chiefs mit Pat Mahomes.
Jung gegen alt, alt gegen jung.
Ist es der alte Goat gegen den vielleicht
Ich bin mir
zukünftigen
ziemlich
Goat?
sicher, der zukünftige Gold, weil Patrick Mahomes ist einfach extrem stark und klar kann man Brady, das ist der, was soll man sagen, 6 Ringe hat er schon, vielleicht kommen sie dazu, aber ich
Dann kann er jede Woche einen anderen, jeden
hab,
Tag in der Woche einen
es
anderen
wird
tragen.
spannend zu sehen, beide haben extrem gute, also Passempfänger. Das
Ja.
wird spannend anzuschauen.
Definitiv. Die Kansas City Chiefs, die Titelverteidiger gegen das All-Star-Team. Man kann es als All-Star-Team schon fast bezeichnen. Die Tampa Bay Buccaneers mit einem Tom Brady, mit einem Gronkowski, mit einem Evans, mit einem Jones, mit einem Leonard Fournette. Es ist eine unglaubliche Offense, sowohl Running als auch Passing Offense. Es ist extrem krass und krank, was da abgeht. Gegen Pat Mahomes, der ebenfalls eine sowas von unglaublich starke Offense hat mit seinem Tight End Travis Kelce und seinem Receiver wie Tyreek Hill und so. Es ist, ich glaube, wir dürfen uns auf eine sehr offensfreudige, auf eine Offens Super Bowl wie schon letztes Jahr einstellen mit vielen
Ist auf jeden
Punkten.
Fall nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir mal so ein bisschen informiert, also näher informiert, wie das jetzt oder wie der, was für Chancen die denn, was die Experten in den USA sagen, die meisten sind für die Kansas City Chiefs. Aber allesamt, egal ob für die Buccaneers oder gegen die Buccaneers, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, ob die das jetzt wirklich über die Bühne bringen. Aber was ich sagen wollte, das ist sehr frühe Punktzahl, also oder sehr hohe, einfach einen Score, einen sehr hohen Score geben sollen. Zwischen also 30 plus Scores, 35 plus Scores für beide Mannschaften. So wird's, wie das schon gesagt hat, extrem offenslastig, aber die haben auch, vor allem die Buccaneers haben eine extrem gute D-Line, also was die dafür Leute haben vor ganz vorne, hast ja gesagt, Pro Bowl, auch in der Defense extrem stark.
Genau. Dann würde ich noch sagen, das war's. Jakob hat ein bisschen Aufnahmeprobleme gehabt zum Schluss. Es scheint die Leitung bei ihm tot gewesen zu sein. Deswegen sagen wir mal in seinem Namen Tschüss. Hat ihn gefreut, euch mal wieder zu unterhalten. Und ich sage auch, es hat mir Spaß gemacht, die dritte Folge aufzunehmen. Wie sieht es bei dir aus, Philipp?
Ja, ist auch mal wieder dabei gewesen.
Ja, nachdem du letzte Woche
Ja.
verpasst hast. Genau. Dann, ciao, tschüss aus Neuenfrei.
Tschüssle.